willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist und bin, wie sollte es anders sein, auch heute nicht alleine. Freue mich sehr auf die Folge mit der großartigen Sarah Bretzler von Lanes & Planes und sprechen heute über so ein Thema, was, glaube ich, uns alle so ein bisschen bewegt, weil wir es immer wieder auch auf LinkedIn lesen. Wir müssen mehr qualitativen Outreach machen. Wir brauchen aber ja Quantität. Und wahrscheinlich brauchen wir irgendwie beides. Aber die Frage ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, wie man es am Ende schafft, eine SDR-Organisation, die vielleicht auf Quantität getrimmt war, wirklich in einen qualitativen Outreach zu begleiten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Bin sehr, sehr gespannt. Aber erstmal freue ich mich sehr, dass du da bist, Sarah. Herzlich willkommen.
Danke, Chris. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen für die Einladung und mit dir da auch oder mit euch allgemein heute ein bisschen meine Erfahrungen der letzten Monate auch teilen zu können auf dieser doch etwas spannenden und abenteuerlichen Reise.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich weiß, irgendwie seit wir uns beim, ich glaube, es war der Artist letztes Jahr, in dem wir uns das erste Mal getroffen haben, aber seitdem 2-3 Mal gesprochen und immer wieder sehr, sehr guten, hochwertigen Austausch, jedes Mal was mitgenommen. Von daher bin ich sicher, dass das heute nicht anders wird.
Dann hoffe ich doch, dass ich ein paar Insights zeigen kann, die anderen weiterhelfen, weil ich nehme ja auch immer viel aus diesen Podcasts mit und in den Alltag. Und von daher freue ich mich, wenn ich da auch was zurückgeben kann.
Aber möchtest du für die 2-3 Leute, die dich entgegen meiner Annahme vielleicht noch nicht kennen, nochmal 2 Sätze zu dir sagen, was du machst?
Gerne. Genau, ich bin bei Lanes & Planes, leite dort den Vertrieb für das Small-Medium-Business. Bin jetzt knapp 2 Jahre bei Lanes & Planes dabei, habe so ein bisschen abenteuerlichen Background aus der Luxushotellerie über den Weg in Tech-Sales, jetzt so seit knapp 5 Jahren und freue mich. Und bei Lanes & Planes ist das natürlich jetzt für mich ein spannender Start, weil ich da die 2 Welten auch so ein bisschen einen kann. Nichtsdestotrotz, genau, habe ich angefangen bei Lanes & Planes als Head of SDR tatsächlich und habe dann im Oktober letzten Jahres auch den AE-Bereich übernommen und seitdem einmal komplett umstrukturiert. Wir haben da verschiedene Schritte gemacht, haben den SMB und Enterprise Sales getrennt, statt diese Trennung zwischen SDR und AE zu haben und das jeweils unter dann eine Führungskraft zu setzen. Und ja, jetzt sind wir bald 1 Jahr in dieser Reise dabei und können Gott sei Dank sehr große Erfolge damit verbuchen. Von daher macht das viel Spaß. Ansonsten bin ich hier in München, bin verheiratet, habe eine Tochter und freue mich, diese verrückten Welten auch unter einen Hut zu bringen, zwischen Scale-Up und Familie.
Auch ein wirklich spannendes und wichtiges Thema. Und ich glaube auch, da ist ja, ich würde sagen, unterrepräsentiert genug, dass das eben auch funktionieren kann.
Ja.
Bevor wir reinstarten, auch für dich die Frage, die ich für all meine Gäste habe. Was denn für dich so die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du damit umgehst?
Ich glaube, mir geht's wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Ich meine, der Punkt ist einfach, Sales ist unglaublich adrenalintreibend und spannend, zumindest die meiste Zeit. Und doch ist es immer so, jeder Monat, jedes Quartal, jedes Jahr, egal wie erfolgreich, wie gut man irgendwie unterwegs war, am 1. geht's wieder von vorne los. Und das ist auch das, was ich so häufig mit auch meinen Leads und so weiter bespreche. Dann feiert man die Erfolge, man freut sich, aber man hat eigentlich keine Zeit. Es sind 2 Tage oder so, die man hat und dann ist alles wieder auf Null. Und ich finde es immer wieder spannend auch zu sehen, dass es doch so ist, dass wirklich auch die erfolgreichsten Leute 1 Jahr später plötzlich dann auch mal plötzlich zu den schlechtesten gehören und man dann immer wieder rausfinden muss, woran das liegt. Und die Psychologie dahinter ist, glaube ich, ähnlich wie beim Leistungssport, dass man sich immer wieder doch stark motivieren muss. Ich persönlich versuche das immer so ein bisschen wie so ein Puzzlespiel zu sehen, dass ich sage, okay, jetzt haben wir das geschafft und die Punkte haben funktioniert, die kann ich jetzt nochmal wiederholen und dann gibt es vielleicht einzelne Aspekte, die muss ich auch immer wieder anpassen und mir anschauen, damit ich ja auch wieder zu einem ähnlichen Ergebnis komme. Und ich glaube, ganz besonders im Start- und Scale-up-Business, wie Sie fandet, ist man halt doch immer unter Druck. Es gibt ja keine wirklichen Pausenzeiten, dass man jetzt sagen könnte, ach, jetzt ist Sommerloch. Das interessiert ja dann doch meistens relativ wenig Leute, dass es eigentlich jetzt vielleicht schwieriger ist als zu anderen Quartalen und Jahreszeiten. Und genau, da versuche wieder neue Ansätze zu finden, um den Leuten auch dann die Inspiration zu geben, weiterzumachen und noch Wege zu finden, die uns dann auch weiter erfolgreich machen.
Mega spannend. Und ich glaube, um da zu ergänzen, auf der einen Seite ist es immer wieder, das sehe ich zumindest, sind es die gleichen Basics, die immer wieder zum Erfolg führen. Am Ende ist es Konsistenz wirklich in der Basisarbeit, meistens Pipeline Building, Pipeline Movement, ne? Ich kenne es selber auch noch in manchen Phasen, dann hat man eine volle Pipeline, das sieht gut aus und man konzentriert sich halt auf die Deals und dann ist die Pipeline leer und mal wieder so ein Dip, anstatt einfach zu sagen, okay, das harte Learning, was glaube ich auch jeder wahrscheinlich mal hat, ich mache einfach jeden Tag meine wirklich die Basics im Prospecting, um die Pipeline zu haben. Aber das Zweite, was du gesagt hast, finde ich auch spannend. Wir müssen uns halt doch auch immer wieder neu erfinden und immer wieder hinterfragen, ob die Dinge, die wir gestern gemacht haben, morgen noch die richtigen sind, beziehungsweise heute, und ob sie noch funktionieren. Das sehen wir ja auch immer wieder, dass sich Dinge halt verändern.
Ja, absolut. Also, und das ist, glaube ich, gerade spezifisch auf den Markt und gerade in der aktuellen Phase, auch wenn man ja im Sales immer nicht so gerne sagt, wir wollen auf den Makromarkt schauen, ne, weil man ja keine Entschuldigungen haben möchte, warum Dinge nicht funktionieren. Aber ich glaube, gerade in dieser Welt, die sich so schnell dreht und wo sich die Nachrichten jeden Tag verändern, immer wieder andere Branchen betroffen sind, ist es wichtig, dass man das immer gut im Blick behält. Und da dann auch entsprechend früh gegensteuert.
Ich finde es ist ein spannendes Thema, weil auch so ein schmaler Grat zwischen ich akzeptiere etwas als Ausrede, beziehungsweise konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann. Und zumindest der Versuch zu sagen, okay, wenn das der Status quo ist, was kann ich denn aber tun, um damit eben umzugehen? Ich hatte gerade noch einen zweiten Gedanken, den habe ich lustigerweise dann festgestellt in einer meiner letzten Rollen, als wir ja auch dachten, ja, guck, und dann ist Sommerloch und die Leute sind halt im Urlaub. Und dann haben wir aber nicht darüber gesprochen, als Sommerloch wird kommen, sondern einfach als es wären es normale Monate. Und natürlich waren Leute trotzdem auch im Urlaub, das ist ja auch normal. Aber dann haben wir eben gesagt, okay, erstens, wie können wir damit umgehen? Und das Zweite ist, und das heißt halt vor allem das Thema proaktiv ansprechen, Richtung eben Mai, Juni, Juli, wenn du in die Actionpläne gehst, zu sagen, hey, wann seid ihr denn weg? So, ne, wer ist wann da? Sollten wir berücksichtigen. Das hat einen riesigen Unterschied gemacht. Und das Zweite war, dadurch, dass wir es nicht nochmal thematisiert haben, eigentlich, dass wir ein Sommerloch haben, gab es es eigentlich auch nicht. Also viel von dem findet auch in unserem Kopf statt, dass wir glauben, wir müssen jetzt einfach, wir haben jetzt ein Sommerloch.
Absolut. Und ich glaube, dass das eine und das andere muss sich auch überhaupt nicht widersprechen. Der August letztes Jahr war einer der besten unseres Jahres, weil halt plötzlich die Leute Zeit hatten, sich auch mit Projekten auseinanderzusetzen. Mal ab davon, dass wir in Deutschland natürlich so ein bisschen den Luxus haben, dass sich ja die Sommerferien relativ lange ziehen und man dadurch auch immer wieder dann Personen hat, die wieder zurück sind. Die wenigsten machen ja wirklich dann auch 6 Wochen Urlaub. Und gerade im SMB-Geschäft braucht man ja auch meistens jetzt keine 4 Personen, die unterschreiben, sondern es geht dann um ein, zwei Entscheider, die da sein müssen und die kommen dann auch wieder zurück. Und ich glaube, deswegen ist es auf der einen Seite wichtig, dass man einmal drüber spricht und sagt, hier, Mutual Close Plan, ne? Einmal besprochen, wie kommen wir denn zum Ziel und zu welchem Zeitpunkt ist das möglich? Und auch proaktiv durchaus nach Urlaub zu fragen. Dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, es ist jetzt keine Zeit, also kein Zeitraum, wo wir deswegen deutlich weniger Umsatz machen sollten. Es ist einfach nur etwas, was wir besser planen müssen, weil wir vielleicht da reinlaufen. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leute sonst des Jahres keinen Urlaub machen. Also das kann mir immer wieder passieren. Gerade deswegen ist es ja auch wichtig zu verstehen, welche Zeiträume relevant sind und wie ich da zum Ziel komme.
Yes, ich habe mal gehört, es sind maximal 20%, glaube ich, im Schnitt der Leute, die zu einem Zeitpunkt weg sind. Und du hast ja recht, dass dann Leute wie dich, die mit Tochter wahrscheinlich zwangsweise mehr Ferien gebunden sind oder sein werden. Und du hast Leute wie mich ohne Kids, die halt sagen, naja, die Zeit, in der ich weg bin, ist halt eigentlich die, wo es für mich smart ist, weg zu sein, was wahrscheinlich dann ist, wenn es irgendwie, wenn nicht Ferien sind. Weil es halt einfach offensichtlich günstiger ist, etc. Bevor wir reinstarten, kannst du noch mal so ein bisschen Kontext geben, wie groß dein Team gerade ist und wie, wo ihr herkommt? Also wie habt ihr früher so, ich sage jetzt mal, klassische SDA-Arbeit gemacht? Und warum hast du auch gesagt, wir sollten das Ganze mal in eine andere Welt bewegen?
Genau. So im Gesamten sind wir im Vertrieb ungefähr 60 Personen. Das verteilt sich dann aber auf genau zwei Teams. Enterprise Sales sind wir relativ, also noch kleiner aufgestellt, ist ein Bereich, den wir jetzt erst aufbauen. Bei mir im Team sind jetzt so knapp 45 Leute plus RevOps und Enablement, die auch in meinem Team mit dabei sind. Aber im Großen und Ganzen waren wir auch schon mal einen Ticken größer. Zum Thema, wo kommen wir her? Ich bin ja direkt nach der B-Finanzierung damals eingestiegen und da ging es erstmal vor allem darum zu sagen, okay, wir brauchen so viel Outreach wie irgendwie möglich, also skalieren wir unser SDR-Team relativ schnell. Ich habe dann kurz ein bisschen Groundwork gemacht und dann aber sofort relativ schnell und stark skaliert bis knapp 45 SDRs letztes Jahr dann mal hatte. Und das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Sie hat uns unglaublich geholfen, als diese Inbound-Flaute kam, die, glaube ich, viele Tech-Unternehmen letztes Jahr erlebt haben. Bei uns ist es jetzt Gott sei Dank wieder vollends zurück. Aber das, wie gesagt, war letztes Jahr mal so knapp 8 Monate anders. Und durch diesen doch sehr starken Wachstum im Outbound haben wir da uns gut aufstellen können und diese Zeit auch gut überbrücken können. Nichtsdestotrotz haben wir irgendwann festgestellt, okay, das war jetzt gut auf der Ebene herauszufinden, was ist unser ICP, welche Branchen funktionieren aktuell für uns noch gut. Wir haben unglaublich viel Marktinsights dabei mitnehmen können. Haben dann aber irgendwann gemerkt, okay, also entweder wir stellen jetzt massiv im AE-Bereich ein oder wir können halt diese Masse auch gar nicht sinnvoll bearbeiten. Ja, und das war dann so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann ist es ja der normale Cycle, sage ich jetzt mal, dass auch immer wieder SDRs in andere Rollen rutschen oder auch das Unternehmen verlassen. In dem Zusammenhang haben wir dann erstmal nicht nachgeheiert, sondern erstmal gesagt, okay, wir sind dann parallel auch auf HubSpot gewechselt. Sollte uns ja nicht langweilig werden. Und dann haben wir dort angefangen, unseren Outreach anders zu gestalten und haben ja mehr Qualitätskriterien eingezogen, Schritt für Schritt andere Scoring-Modelle. Aber da gehe ich gerne gleich nochmal ein bisschen detaillierter darauf ein. Auf jeden Fall sind wir jetzt nur noch knapp die Hälfte im Est, in welchem Stadium man gerade ist und gerade so nach einer Finanzierungsrunde, wo es einfach vor allem erstmal um viel Wachstum geht und schnellen Wachstum, hat uns das schon sehr geholfen, die Basis dafür zu bauen. Und jetzt kommt halt der Punkt, an dem man gucken muss, wie man das natürlich auch möglichst effizient gestaltet.
Und du hast gerade gesagt, das finde ich spannend, ihr seid jetzt deutlich weniger Leute, erreicht aber im Output, also im Pipeline-Building mehr. Kannst du festmachen, woran das liegt oder was ihr im Kern zumindest geändert habt? Jetzt nicht unbedingt prozessual oder sondern eher in der Art und Weise, wie ihr an den Markt geht.
Ja, also ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist wirklich mehr zu verstehen, wo tut's denn eigentlich weh? Ich meine, jeder gründet ein Unternehmen, weil er eine Herausforderung sieht, die gelöst werden soll. Und dann kommt halt noch mal der Punkt, wo man anfängt, noch mal deutlich mehr zu definieren, an welchen Stellen man denn sich auch abhebt gegen die ich sag jetzt mal, man kann sagen Mitbewerber oder Mitbegleiter, auf jeden Fall Unternehmen, die ähnliche Serviceangebote haben wie man selbst und dann sich schon noch mal ganz klar anguckt, wo heben wir uns denn ab und wem helfen wir damit am meisten und das auch in den ICP mit einfließen zu lassen, um da auch noch mal sich ein bisschen zu separieren.
Ich finde das so einen wichtigen Punkt, den ich gerade bei Gründerteams auf der einen Seite oft als Fehler wahrnehme, aber auch in fast jedes Team, in das ich reingehe, dass wir genau da eigentlich keine große Klarheit haben. Also eigentlich an zwei Fragen. Die eine Frage, welches Problem lösen wir eigentlich für wen? Und wenn ich die Frage stelle, kommt immer, ja, die haben irgendwie mehr Zeit oder die haben irgendwie komplizierte Prozesse, die wir denen erleichtern oder solche Geschichten. Das ist alles irgendwie auch richtig, aber es ist nicht greifbar und meistens kommen wir mit irgendwie Benefits und diese Benefits einfach mal umzudrehen und zu sagen, aber was löst denn dieser Benefit? Also wenn ich kein Problembewusstsein habe, ist mir ja der Benefit vollkommen egal.
Ja, und deswegen ist es zum Beispiel auch total relevant zu wissen, wenn man wie wir so ein End-to-End-Produkt hat, was an verschiedenen Stellen verschiedene Themen, sage ich jetzt mal, löst, sei es jetzt bei uns das Suchen und Buchen, sei es wirklich der ganze Genehmigungsprozess der Reisen, als auch am Ende der ganze Abrechnungsprozess und je nachdem, in welcher Abteilung ich ja mich ansiedle, ob ich jetzt mit Office Management oder mit der Buchhaltung spreche, muss mir natürlich auch als SDA wie auch als dass die Person ein anderes Interesse hat. Wenn ich mit der Buchhaltung spreche, wird die der Suchen und Buchen Teil interessieren, aber es ist nicht der relevante Teil. Das Wichtige ist doch, was hebt uns hervor im Abrechnungsprozess? Warum ist das Single Creditor Prinzip, was wir anbieten, vielleicht für die spannender? Ja, und damit dann auch wirklich in die Demo zu starten oder auch in den Pitch. Und das sind so Themen, die wir versuchen natürlich immer mehr ins Zentrum zu stellen, um auch den Mehrwert für den Kunden zu schaffen, weil am Ende ist es ja auch so, wenn wir uns angucken, wie viel Informationen man pro Tag kriegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß nicht mehr, wie ich das alles bewerten und überhaupt beantworten soll, was ich da so jeden Tag bekomme.
Ich gehe jetzt gleich sofort darauf ein, den zweiten Gedanken, den du angesprochen hast, auch noch sehr wichtig, den ich auch immer wieder sehe, ein Fehler, dass wir ähnliche Nachrichten an unterschiedliche Personas schicken. Also einfach zu generisch und nicht spezifisch auf diese Persona eben zugeschnitten, weil selbst da müssen wir differenzieren. Also als Beispiel, du als VP Sales in einem 50-Mann-Team um und bei versus VP Sales, der vielleicht in einem in einem Mittelständler mit ne, paar hundert Leuten unterwegs ist, der im Early Stage Startup einen Titel hat. Es sind ja ganz unterschiedliche Phasen, ganz unterschiedliche Herausforderungen, obwohl der Titel eigentlich der gleiche ist.
Ja,
Und da sieht
absolut.
man schon, wie differenziert man Dinge eigentlich betrachten muss. Und gleiches gilt dann für Teamlead Sales, Head of Sales, Director Sales, VP Sales, COO, ne, und die unterschiedlichen Level in der gesamten Breite. Also diese Präzision, ich glaube, die ist unfassbar wichtig.
Definitiv. Und die ändert sich auch, ne? Also auch für mich, wenn ich mir angucke, was die Anforderungen an meine Rolle gewesen sind vor 2 Jahren versus jetzt und wahrscheinlich im nächsten Jahr. Und das gilt nicht nur für mich, sondern auch für jeden in meinem und um mich herum am Ende des Tages. Und ja, und da muss man natürlich auch Lust haben, sich entsprechend zu entwickeln. Und das Unternehmen muss Lust haben, die Leute mit auf die Reise zu nehmen und ihnen auch entsprechend das Skillset mit an die Hand zu geben, was es braucht, um gemeinschaftlich diesen Weg dann auch zum Erfolg zu führen.
Wie habt ihr eure SDRs oder auch AEs auf dieser Reise, sag mal, mitgenommen? Weil Dinge anders, also die Notwendigkeit zu erkennen, Dinge anders zu machen auf, ich sag mal, einer Leadership-Ebene, ist ja das eine. Am Ende kurbeln wir dann einen Veränderungsprozess an, der heißt vielleicht, es kommen neue Tools rein, der heißt vielleicht, es kommen neuer Pitch rein, es gibt neue Arbeitsweisen, etc. Und das scheitert ja meistens daran, wenn es scheitert, nicht daran, dass wir die falschen Dinge ausgewählt haben, sondern dass am Ende Leute die Dinge nicht umsetzen. Wie hast du diesen Change in gewisser Weise vorangetrieben? Dein Team mitgenommen?
Genau, also ich glaube, erstmal haben wir das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich glaube, das ist auch so ein spannendes, ja, etwas, was ein bisschen, wenn ich jetzt sagen würde, es war rein strategisch, wäre es gelogen, also es war ein bisschen auch aus der Situation heraus geboren, aber wurde mir dann sehr schnell bewusst, als ich analysiert habe, wovor ich dann am meisten Angst habe, wenn wir jetzt mehr in die Qualität gehen und damit natürlich auch automatisch die Anzahl an Leads nach unten schrauben, und haben dann wirklich erstmal sehr viel Zeit, vor allem im Q4 letzten Jahres, in Training unserer AEs investiert und haben gesagt, okay, wir müssen ja erstmal ein stärkeres Verständnis für Qualifizierung und nicht für, ich mache eine Produktdemo, sondern ja, du hast einen Demotermin, aber trotzdem musst du doch erstmal genau verstehen, was der Kunde will. Dann kommen wir nämlich wieder auf diese Thematik, damit ich ihm überhaupt das erzählen kann, was für ihn relevant ist. Das Thema Einwandbehandlung, das Thema Product Knowledge. Wir aber wissen, das haben wir nochmal sehr stark geschärft. Tatsächlich ist unser CEO da, Blumstein, auch recht stark mit eingestiegen und hat wirklich selber nochmal Product Training gegeben. Was, glaube ich, auch geholfen hat, einfach weil er natürlich als Gründer und nochmal anders über sein Produkt und vor allem auch über die Ideen, die dahinter standen und warum man das Produkt so entwickelt hat, wie es ist, anders dann auch nochmal an so ein vergrößertes Sales-Team weitergeben kann. Genau, da haben wir recht viel Zeit investiert. Und als wir dann das Gefühl hatten, okay, wir haben jetzt Vertrauen daran, dass die Leads auch entsprechend behandeln, haben wir gesagt, okay, wir fangen an, auch auf SDA-Seite Dinge umzustellen und dort die einzelnen Qualifikationspunkte zum Beispiel für den SQL zu verschärfen. Und wie gesagt, da kann ich dann noch gleich auf so ein paar Prozesspunkte auch eingehen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen haben wir wirklich erstmal gesagt, wir fangen im AI-Team an, bevor wir im SDA anfangen. Und das hat schon sehr viel geholfen. Wir haben dann tatsächlich auch angefangen, Teams wirklich immer gemeinschaftlich in so GTM Office Days zusammenzubringen oder auch Offsite. Wir haben mal ein großes Offsite gemacht auch, um da den Austausch zu fördern und wirklich zu gucken, dass die Leute eng zusammenwachsen, viel darüber reden, sich austauschen, was vielleicht in diesen Übergaben anders laufen soll. Und zwar nicht nur über Leadership-Ebene, sondern auch auf der persönlichen Schiene. Wurde sich dann auch gewünscht, dass sie auch einen Slack-Channel haben, in dem kein Leadership da Bias, damit sie da das Gefühl haben, sie können sich offen austauschen, ohne dass immer jemand das Gefühl hat, er wird vom anderen geblamed dafür, dass irgendwas nicht so ist, wie die andere Seite das gerne hätte. Und das hat unglaublich viel dazu beigetragen, dass SDA und AE sehr nah zusammengewachsen sind. Und das hat natürlich auch geholfen, auch auf der persönlichen Ebene mehr Austausch zu fördern und damit auch mehr Wissen zu transferieren. Ansonsten, was wir noch gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich immer mit externen Coaches auch gearbeitet. Einfach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, Sarah, denk doch mal nach, ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz, den du hier fährst, mach doch mal so, dann hat es immer häufig innerlich erstmal so ein bisschen einen Blockademodus. Ne? Und wenn ich mit meinem Coach spreche und er sagt, Sarah, hast du mal überlegt, dir die Dinge so oder von der Seite anzuschauen oder auch wenn wir im Austausch sind oder wenn ich einen Podcast höre oder so, dann nehme ich das ja als Inspiration, ne? Und als etwas, ach ja, da könnte ich auch nochmal drüber nachdenken oder hier sind wir vielleicht noch nicht optimal aufgestellt. Und das wollte ich mir gern zu Nutzen machen und das machen wir auch immer noch. Also wir sind ja noch nicht fertig auf unserer Reise und ich finde es immer gut, wenn man da auch von externen Leute dabei hat, die den Weg mitgehen und unterstützen und auch vor allem die Mitarbeiter dabei unterstützen, für sich den Weg da drin zu finden.
Unbedingt. Also ich glaube auch, der Weg oder so eine Reise ist ja niemals zu Ende, sondern es gibt ja immer neue, ich sag mal, Etappen, Meilensteine, die man erreichen möchte oder Wandel, den man machen muss, weil einfach das, was uns nach einer Series B geholfen hat, uns nach einer Series C oder in welcher Phase wir auch immer befinden, vielleicht nicht mehr weiterbringen wird, oder weil wir aufs nächste Level kommen müssen. Finde ich sehr spannend und auch dieses Wachstum untereinander, ne, der Zusammenhalt der Teams, der Austausch untereinander, das voneinander lernen und aber wenn ich es mal richtig verstanden habe, ihr habt angefangen im Prinzip erst einmal Qualität in den Prozess reinzubringen und zu sagen, hey, wir müssen eigentlich besser qualifizieren, wir müssen eigentlich den Kunden noch viel, viel besser verstehen, indem wir bessere Fragen stellen und können den Sales-Prozess danach halt viel, viel besser gestalten und effektiver gestalten. Und dann habt ihr im Prinzip gesagt, okay, jetzt haben wir das Fundament gelegt, jetzt müssen wir es mit den SDRs genauso machen und dann eben auch im Outreach qualitativer werden.
Genau. Und das ist definitiv ein Prozess, der für den man sich Zeit nehmen sollte. Also wir waren für den ersten Schritt sehr, sehr schnell. Das würde ich jetzt vielleicht rückwirkend. Ich kann jetzt nicht sagen, ich würde es nicht wieder so machen, weil es unglaublich erfolgreich war. Aber es ist auf der persönlichen Ebene eine Herausforderung gewesen, die Kollegen dann auch da wieder mit auf den Weg zu bringen. Insbesondere, weil wir halt parallel auch noch das CRM gewechselt haben. Ne? Also es war schon unfassbar viel Change. Innerhalb von, ich sag jetzt mal, 4-5 Monaten haben wir halt, wie gesagt, sowohl die gesamte Arbeitsweise der SDRs im CRM verändert, weil auch wir das ganz anders aufgesetzt haben. Wir waren vorher noch auf Pipedrive. Das war eine andere Welt. Und danach kam halt HubSpot und die Anforderungen damit einhergegangen sind. Der große Fokus natürlich am Ende dann trotzdem immer, dass das Closing weiter funktioniert, so dass man dann als Führungskraft natürlich auch immer gucken muss, wo ist jetzt gerade auf welcher Abteilung der Fokus am meisten. Und da ich auch noch Revenue Operations und Enablement unter mir habe, die da ja auch eine große Rolle spielen, ist das so ein bisschen parallel gelaufen. Und nichtsdestotrotz bin ich froh, dass alle meine Teamleads und meines Teams noch da sind und mir verziehen haben, dass ich da so rigoros gehandelt habe. Vielleicht aber auch, weil sie jetzt sehen, wir haben tatsächlich unsere Outbound-Conversion innerhalb von einem halben Jahr fast verdoppelt. Also das ist natürlich schon etwas, wo man sagen kann, und gleichzeitig auch noch den Durchschnitts-ACV deutlich angehoben, was natürlich uns jetzt zu dem Ergebnis bringt, was ich dir vorhin gesagt habe, dass wir mit weniger Leuten mehr Umsatz machen, was natürlich besonders, wenn die Investoren auf unsere Effizienzzahlen gucken, sehr freut. Aber ja, das ist etwas, was sicher nicht ganz ohne Reibereien über die Bühne geht und am Ende für uns aber funktioniert hat. Und jetzt vielleicht so ein bisschen, was haben wir gemacht? Ich meine, wir haben halt vor allem zuerst mal uns überlegt, okay, was ist denn eigentlich unser ICP nochmal sehr stark geschärft? Und zwar geschärft auf die letzten 6 Monate. Also wir haben wirklich uns gar nicht die ganze Vergangenheit angeguckt, weil da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den wir besprochen haben, sondern haben wirklich gesagt, okay, verstärkt auf die letzten 3, insgesamt nochmal Influence bei den letzten 6, aus sowohl auf der Basis von Branchen und Industrie als auch auf Mitarbeiterzahlen der Unternehmen unser ICP geschärft. Und haben dann gesagt, okay, im zweiten Schritt müssten wir natürlich jetzt auch das Lead-Management verändern und sagen, okay, wie sieht denn der optimale Outreach aus, auch in Zusammenarbeit mit Marketing. Und da sind wir noch so ein bisschen im Prozess, jetzt so ein Touchpoint Excellence einzuführen, um wirklich zu sagen, okay, was ist denn unserer Erfahrung nach jetzt der beste Weg, den Kunden anzusprechen? Und der ist sicher Multichannel in der heutigen Zeit. Vorhin hatten per E-Mail und so weiter. Also ich finde schon hervorragend, wie viel Tools es inzwischen gibt, die das auch unterstützen können. Aber am Ende ist es ja auch so, dass gerade im, ich sag jetzt mal, Smaller- und Micro-Business es schon auch viele Kunden gibt, die noch gar nicht sich damit auseinandergesetzt haben, dass es solche Tools gibt. Und die jetzt rein über Werbemaßnahmen und LinkedIn beziehungsweise E-Mail zu überzeugen, ist nicht so einfach. Da ist so ein persönliches Gespräch, wo man mal 2, 3 Punkte anbringt, schon häufig sehr viel fruchtbarer. Anders, wie gesagt, bei den Kunden, die bereits ein Tool im Einsatz haben und wo es dann mehr darum geht, ob wir vielleicht die bessere Lösung sind.
Ich wollte gerade fragen, warum du das Ganze quasi intern machst mit dem SDR-Team versus, es gibt ja so viele vermeintliche KI-Lösungen inzwischen, die man auch irgendwie theoretisch nutzen kann. Ich habe sie alle nicht getestet. Ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie gut sie sind oder nicht. Beantwortet das so ein bisschen auch die Frage, dass du sagst, hey, das persönliche Gespräch ist eigentlich das, was am Ende wirklich mit am besten konvertiert?
Ich glaube, auf der einen Seite ja, definitiv. Also bei uns ist das so, das persönliche Gespräch, jetzt mal ab von, wie gesagt, den wirklichen starken Marketingaktivitäten. Aber wir versuchen schon sehr viel. Wir haben ja auch einige Out-of-Home-Kampagnen gemacht. Wir haben auch so Flughafen-Outreach mal gemacht und so weiter, wo wir halt gesagt haben, okay, da können wir zumindest mit den Usern sprechen und gucken, ob uns das hilft, darüber dann auch entsprechend an die Buyer-Persona zu kommen. Aber nichtsdestotrotz sind wir halt leider in Deutschland und was heißt leider, aber die DSGVO-Konformität, die ja durchaus etwas ist, was uns im Persönlichen dankbar einlässt an der einen oder Stelle, aber was natürlich wirklich dieses ganze Thema Signaling, KI-Tool-Nutzung häufig doch schnell an so Grenzen bringt, wo ich sage, okay, ja, es gibt Möglichkeiten, und es ist nicht so, dass wir nicht auch Newsletter verschicken und Produktinformationen an Kunden verschicken. Aber nichtsdestotrotz sehen wir einfach, dass wenn zwischendrin mal ein persönlicher Touchpoint stattgefunden hat, dass das dann doch zur deutlich besseren Konvertierung beiträgt. Und der Rest ist einfach eine Unterstützung des Outreachs am Ende des Tages.
Hundertprozentig. Das ist auch das, was ich eigentlich immer über die Jahre festgestellt habe und was sich bis heute eigentlich nicht geändert hat. Aus meiner Sicht, dass egal, was ich im Sales-Prozess oder beziehungsweise im Prospecting-Prozess eigentlich mache, für mich war es immer, und ich sehe es immer wieder, die Kombination aus einer guten Mail mit einem Video beispielsweise plus einem Anruf. Das Video muss ich gar, wird sich oft gar nicht angeguckt, aber dadurch, ne, das erzeugt halt dann diese Vertrautheit zu sagen, wenn ich dann anrufe, konvertiert es eben ganz gut. Oder die LinkedIn-Nachrichten. Und selbst wenn ich Empfehlungen bekomme und schreibe denen auf das Intro eine kurze Antwort, kommt darauf oft keine Antwort. Denn wenn du anrufst, sagst du, ah ja, klar, sorry, Termin gebucht. Also dieser Telefon-Touchpoint ist immer derjenige, der eigentlich mit am besten konvertiert, am meisten. Und alles andere drumherum baut aber die Grundlage auf und ist extrem wichtig.
Ja, und genau. Ich glaube schon, dass wir alle immer noch gerne menschliche Kontakte haben. Ja, so, und das soll ja hoffentlich auch so bleiben.
Inwieweit setzt ihr dabei auf, du hast es gerade gesagt, ne, es gibt irgendwie, findet man hier einen Trigger und da irgendwas online. Inwieweit macht ihr Research wirklich manuell? Sitzen die SDRs auch wirklich da und arbeiten in einem Account dann auch in der Tiefe? Versus inwieweit nutzt ihr zum Beispiel auch Tools, die euch Trigger automatisiert in die Inbox spülen als, hey, das ist deine To-Do-Liste? Oder guck dir mal zumindest diese Dinge an.
Wir haben es schon mal getestet, nicht mit, ich sag jetzt mal, oder beziehungsweise ging es dann so ein bisschen um diesen Faktor CRM-Verlinkung mit diesen Tools. Und ja, wie gesagt, da haben wir dann erstmal wieder so ein bisschen Stopp reingelegt. Wir gucken uns verschiedene Tools an und ansonsten, was wir schon machen, ist natürlich so ein bisschen Daten anreichern. Okay, was gibt es so für Informationen über die Unternehmen, die wir auch konform sozusagen für uns nutzen können? Aber ja, wir sind jetzt noch nicht auf der Ebene, sagen wo wir alles KI-basiert automatisiert machen, weil wir, wie gesagt, recht strikt und an die Regeln halten.
Ergibt auch Sinn und sollte auch jeder tun. Das macht ja hoffentlich auch jeder.
Ja.
Ich finde, das finde ich immer sehr
Sicher.
lustig, das selbst größt. Ich würde sagen, es finde ich immer lustig, bis du dann mit Leuten aus den größten Unternehmen sprichst und merkst, nope. Was ich sehr lustig fand, war, ich hatte einen Rep im Training, der war bei einem der größten CRM-Systeme, was es aktuell gibt. Und die haben auch ein eigenes Outreach-Tool, was er selber aber aufgrund von DSGVO-Themen nicht nutzen konnte.
Ja. Wie gesagt, aus vielen Aspekten ist ja gerade auch das ganze Aufnehmen von SDRs und so, es würde so viel helfen in Trainingspunkten und so weiter, aber es geht halt nicht. Und das sind halt so Themen, mit denen muss man klarkommen. Und da wünschte ich mir dann manchmal, ich könnte in Amerika Outreach machen, dann wäre das alles nicht so schwierig. Insbesondere ist auch den Mitarbeitern zu erklären, warum es jetzt Tools gibt da draußen, von denen sie lesen, von denen sie auf LinkedIn hören. Und von denen auch vielleicht andere also sage ich jetzt mal, Kollegen aus amerikanischen Unternehmen oder so berichten, will es jetzt keinem Deutschen unterstellen. Und von daher, und da kommt dann halt schon häufig die Frage, aber warum machen wir das nicht? Das würde doch unsere Arbeit so erleichtern. Und dann wirklich zu sagen, es geht halt nicht, ja, führt schon auch zu viel Frustration an der einen oder anderen Stelle, aber ist ja auch richtig, dass es so ist. Ja, sonst weiß ich gar nicht, würde man wahrscheinlich irgendwann seine E-Mail-Box gar nicht mehr von den einen zu den anderen E-Mails unterscheiden.
Wobei ich habe das Gefühl, auch meine private E-Mail-Adresse bekommt jetzt schon viel zu viel Zeug ab. Und auch meine Handy, also das ist halt meine private Nummer, die du auf irgendwelchen Tools findest. Das ist halt leider anstrengend.
Ja, das geht mir auch so. Das empfinde ich auch tatsächlich als anstrengend und deswegen bin ich auch kein Freund davon, zu viel Mobilnummern zu nutzen. Ich weiß, dass es attraktiv ist, aber ich weiß, wie sehr es mich nervt, wenn mich abends um 19 Uhr irgendwelche Leute anrufen, um mir irgendein Tool anzubieten. Dann versuche ich noch immer nett zu sein, weil ich sage, ich bin ja selber im Business, aber ist nicht immer
Ja,
ganz leicht.
mir geht es eher darum, das finde ich lustig, mich nervt es nicht unbedingt, wenn ich angerufen werde, mich nervt es, wenn ich mit einem schlechten Cold Call angerufen werde. Also wenn jemand wirklich gar nichts über mich weiß und jetzt ist es halt wirklich nicht schwer, was über mich zu finden oder überhaupt keine Recherche reingelegt hat und weiß, mit wem er gerade spricht oder in welchem Kontext, sondern offensichtlich hat einfach nur irgendwelche Listen durchballert.
Ja, kann ich auch verstehen. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen Menschen so. Und das ist auch ein bisschen respektlos, ne? Ich will ja die Zeit von jemandem haben, muss ich auch vorher ein bisschen Zeit reingesteckt haben, zu wissen, wer die Person ist.
Yes, 100%. Ich habe noch zwei Fragen. Ohne da jetzt ein großes Fass aufmachen zu wollen. Aber inwieweit begleitet ihr die SDRs, die AEs dann vielleicht sogar bis heute in so einem Veränderungsprozess dann auch von der Enablement-Sichtweise? Du hast gesagt, ihr arbeitet da auch mal mit externen Coaches oder ihr mobilisiert natürlich auch so das C-Level. Ich glaube, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich immer gemerkt habe in jedem Veränderungsprozess, hey, je höher. Also, wenn es Trainings gibt und selbst C-Level sitzt da drin, hat das einfach eine ganz, ganz andere Strahlkraft aufs Team, als wenn die sagen, ja, nee, betrifft mich ja nicht. Also so von der Wichtigkeit her. Aber inwieweit begleitet ihr das Team durch dann ein regelmäßiges Enablement und bis heute versus zum Starten des Prozesses?
Ja, tatsächlich, also haben wir verschiedene, also dass wir einmal sagen, wir nutzen, also mit Sales Enablement, wenn wir neue Themen einführen, dass wir angefangen haben, das immer in so Fokusgruppen zu machen, über die Teamleads, dass wir dann schauen, okay, wer im Team hat da Lust zu, wer macht da vielleicht schon einen besonders guten Job in dem Bereich, damit wir dann auch in diesen kleinen Gruppen nochmal Feedback sammeln können, nochmal gucken können, okay, an welchen Stellen ist es vielleicht doch noch nicht so effektiv. Das erhoffen, noch mal ein paar Räder zu drehen und das dann auch über die ICs in die Teams zu bringen. Wir haben das sehr erfolgreich gemacht mit dem Thema Discovery Calls mit SDRs und machen es, wie gesagt, jetzt im Prozess der Touchpoint Excellence, aber auch im Zusammenhang mit neuen Sequenzen und so weiter, dass wir immer wieder gucken, okay, dass wir auch noch mal wirklich auf IC-Ebene jetzt eine Gruppe haben, die die Zusammenarbeit mit Marketing steuert, weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir das alles nur auf Leadership-Ebene machen, dann kannst du in so einem starken Change-Prozess die Leute irgendwann nicht mehr mitnehmen, weil sie nicht mehr verstehen, wieso wir bestimmte Themen oder warum das jetzt nötig ist. Auch das ganze Thema wirklich Kontext. Wir beide haben ja letztens drüber gesprochen, haben jetzt nochmal wieder ein neues Intelligence-Tool auch eingeführt und da auch wirklich die finale Entscheidung, die Teamleads und die ICs geführt und gesagt, okay, was sind denn für euch jetzt, wir haben ganz harte Kriterien, aber ihr müsst damit arbeiten. Also dann auch da nochmal die mit einbezogen. Und wie gesagt, da man jetzt nicht immer mit 40, 50 Leuten sich zusammensetzen kann und einen Konsens findet, haben wir halt entschieden, das über so Gruppen zu machen, die auch entsprechend Leistung haben und Ansehen in den Teams und die auch Spaß daran haben, zusätzliche Projekte mit zu begleiten. Und bislang kommt das sehr gut an. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, wie das dann in den täglichen Ablauf passt und dass es gut ist. Aber wie gesagt, ich sage immer, wir lernen täglich auch dazu. und versuchen dann da auch immer uns ehrlich einzugestehen, wenn Dinge nicht so gut gelaufen sind. Und das ist Gott sei Dank bei uns im Unternehmen sehr, sehr stark insgesamt vertreten, dass man zu seinen Fehlern und was heißt Fehlern, aber so, ich sag jetzt mal, Wegen, die man gewählt hat, die vielleicht nicht den Erfolg hatten, dass man da auch offen zu stehen kann. Und das machen sie alle auf allen Levels. Und das hilft halt auch Leuten mal zu sagen, tut mir leid. Ja, da habe ich mich jetzt vielleicht fehleingeschätzt in diesem Zusammenhang. Solange man, ich sage jetzt mal, diese Vertrauensebene hat, die man auf solchen Ebenen, auf diese Art und Weise auch aufbauen kann in der Kultur, sind die Leute einem meistens nicht langfristig böse.
Definitiv, zumal ich glaube, jeder davon ausgeht, dass du die Dinge in der Regel ja machst mit der besten Absicht. Oder mit, und zumindest über die Absicht hinaus dann eben kommunizierst und sagst, hey, okay, das ist halt dann schiefgelaufen. Gab es wirklich in dem Kontext dieser Veränderungsprozess, du hast gerade gesagt, er war sehr erfolgreich, aber gab es so Learnings, Fuck-ups, wo du gesagt hast, oh, das war vielleicht nicht ganz so geil, das würde ich heute nicht mehr so machen?
Also ich habe, wie gesagt, gerade als wir HubSpot eingeführt haben und dann wirklich also den Lead-Prozess komplett verändert haben, da haben wir das draufgeschmissen. Wir haben es, ich sag jetzt mal, auf Enablement-RevOps-Ebene entschieden und haben dann gesagt, okay, so läuft's jetzt und haben da, sage ich jetzt mal, weder IC noch Teamlead-Ebene wirklich eng mit einbezogen, weil es so schnell gehen musste, weil wir haben es über Weihnachten gemacht, dann war klar, okay, wir haben nur 2 Wochen, sage ich jetzt mal, um das einzuführen, und dann muss das Business eigentlich wieder laufen. Und das, wie gesagt, und das im Zusammenhang mit, jetzt will ich auch noch mehr Qualität, und hier sind übrigens die neuen SQL-Kriterien. Das, also ganz so extrem war es nicht, aber ich würde mal sagen, zusammengefasst ging es in eine ähnliche Richtung, und haben dann aber keinen gesteuerten Austausch am Anfang gemacht, ja, sondern haben, ich sag jetzt mal, alle in einen Raum gesetzt und gesagt, okay, dann sagt mal, und das ist völlig eskaliert. Ja, und das hätte man, glaube ich, in kleinen Gruppen aufarbeiten müssen, um dann wirklich gut miteinander auch wirklich auf die Kernprobleme zu kommen, weil so hat es einfach nur ein großes Frustrationslevel, was jeder loswerden musste, und auf den Kern der Problematik sind wir gar nicht gekommen, sondern es hat einfach nur ordentlich geclasht. Und das haben mussten wir danach dann über, ich sag jetzt mal, 6 Wochen wieder aufräumen. Ich glaube, das ist schon mit auch da noch dabei geblieben sind, wirklich auch einen großen Vertrauens gebracht hat, aber das tut mir leid. Ja, also das hätte nicht passieren müssen und das hätte man besser steuern können. Aber wie gesagt, damit hatten wir halt die Grundlagen schnell drin und konnten halt dann auf der Ebene das Team aufbauen. Und das war auch der Punkt, wo ich dann wieder gesagt habe, okay, jetzt holen wir uns auch nochmal extern jemanden rein, damit auch unabhängig nochmal jemand den erklärt, warum, und den Kontext wirklich nochmal im Detail mitgibt, warum das jetzt für uns total viel Sinn macht. Und auch jemanden, der es auch gerade schon mal selber eingeführt hat und so weiter. Und jetzt nach dem dann 2. Quartal, das so erfolgreich war, am Ende dann die Leute auch gesagt haben, okay, jetzt verstehen wir es. Ja, und ja, wie gesagt, und das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser steuern können.
Definitiv. Ich glaube, dieses Thema, was du am Ende gesagt hast, ne, diese Kommunikation über das, warum wir diesen Wandel eigentlich brauchen, warum wir das jetzt machen, im Zweifel, warum wir es jetzt auch schnell übers Knie brechen, ist natürlich immer ich glaube, mit das Wichtigste, dass jeder Einzelne auch versteht, und ich glaube auch jeden Einzelnen individuell irgendwie eigentlich abzuholen, was du dann in einer großen Organisation ja kaum noch hinbekommen kannst. Gerade wenn du es in so einer kurzen Zeit machst, ist aber eigentlich das, was am Ende, ich glaube, den Erfolg von so einem Veränderungsprojekt auch irgendwie bestimmt. Ne? Also, dass auch jeder weiß, was ist eigentlich meine Rolle in dieser Veränderung, was wird von mir erwartet, warum muss ich das machen? Weil wir sind ja alle natürlich irgendwie gegen Veränderung erstmal so ein bisschen, was soll man sagen, sträuben uns ein bisschen dagegen. Und Es gilt ja auch für dich und mich wahrscheinlich in gewisser Weise, dass wir auch denken, auch, es läuft doch alles. Warum soll ich aus meiner Komfortzone raus?
Ja, und genau, und das ist jetzt auch was wir jetzt völlig anders machen. Also wir haben ja nochmal auch das wirklich jetzt ein Zielbild gezeichnet und gesagt, okay, was müssen wir an Prozessen verändern, um zu diesem Zielbild zu kommen, und das jetzt wirklich dann auch in dem Projektplan Schritt für Schritt durchzuarbeiten, damit nicht alles auf einen Schlag kommt, sondern die Leute wirklich die Vorteile des Andersarbeitens sehen können und wie sehr die für sie selbst, ich sag jetzt mal, sie unterstützen, als jetzt das Zielbild reinzugeben und dann zu sagen, so, jetzt müssen wir die Prozesse nachziehen. Ich glaube, das ist, glaube ich, mein größtes Learning, wirklich zu sagen, man muss ein Zielbild haben, das kann man auch kommunizieren, vielleicht nicht, weil das kann schon auch zu Frustration führen, wenn man sagt, okay, man will jetzt irgendwelche Sachen deutlich strikter gestalten, zukünftig, Obergrenzen etc., wo man halt sagt, okay, aber wenn ich den Leuten erstmal zeige, dass sie damit viel effizienter sind, als wenn wir die Daten zentral haben und sie anreichern können und so weiter, wir sie auch auf anderen Ebenen wieder zurückspielen. Wir haben einen Re-Engagement Score eingeführt, also statt unsere Companies zu scoren nach ICP, scoren wir sie nach Re-Engagement. Das heißt, ICP spielt natürlich da drin eine Rolle, aber es geht auch darum, wann hatte ich den letzten Touchpoint, was ist die Lost Reason gewesen beim letzten Mal und so weiter, um wirklich zu sagen, wie wahrscheinlich ist es denn, wenn ich jetzt den Kunden wieder anrufe, dass ich mit dem auch Erfolg hatte. Und das versuchen wir halt dadurch, dass wir das zentral machen, den Leuten da auch den Mehrwert zu geben, zu sagen, okay, ich spiele die mal wieder zurück, aber ich kriege dann halt auch entsprechend wieder Leads, oder Companies, die ich angehen kann, die vielleicht dann auch entsprechend zum Erfolg führen. Und genau, so begleiten wir die Mitarbeiter und haben halt, wie gesagt, in beiden Teams, die auch übergreifend arbeiten, auch nochmal externe Unterstützung.
Mega spannend. Sehr, sehr viele Insights schon drin. Haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, hey, das würde ich den Zuhörenden wirklich gerne noch mit auf den Weg geben? Oder was anderes?
Oder was anderes? Nee, ich glaube tatsächlich haben wir jetzt über relativ viele Punkte gesprochen. Was ich immer anbieten kann, ist, kann mich ja jeder irgendwie auf LinkedIn und ähnliches finden. Also wenn jemand gerne da noch ein paar mehr meiner Learnings aus diesem spannenden Prozess und auch der ja noch weiterläuft sozusagen mitkriegen möchte oder kurz davor steht. Ich glaube, wichtig vielleicht auch noch zum Abschluss ist, dass so ein Quantity-Teil ja auch durchaus mal Sinn machen kann, ne? Also es geht ja immer darum, wir wollen ganz viel Quality, aber es gibt halt, wie gesagt, auch immer mal Zeiten, in denen das sinnvoll sein kann. Deswegen finde ich es immer manchmal schwer, wenn man sagt, okay, das hätte man ja nie machen dürfen. Man hätte gleich sozusagen in tiefer Form auf Quali müssen. Aber wie gesagt, gerade in diesem Insight-Bereich kann man da schon viel lernen. Und wenn man überlegt, wie viel einen das im Marketing kostet, kann man das ja mal dagegen rechnen.
Ich glaube, die wesentliche Frage ist gar nicht, also erstens ist sie nicht Quantität oder Qualität, wir brauchen beides, aber das Wichtigste am Ende ist, wir brauchen halt Relevanz. Und wenn ich meine Zielgruppe klar runterbrechen kann und noch so präzise es eben geht, dann kann ich auch eine vermeintlich generische E-Mail versenden, die für LinkedIn-Nachricht oder keine Ahnung, wenn die halt eben Relevanz mitbringt, dann wird sie auch ja in weiten Teilen funktionieren. Und wenn ich dann dazu telefoniere, vielleicht noch mehr, dann muss ich, also weißt du, ich finde es schön, wenn mir jemand schreibt, hey Chris, cooler Podcast und die Folge habe ich gehört. Es ist natürlich Personalisierung auf dem höchsten Level, aber wenn der Rest der Nachricht nicht relevant für mich ist, dann bringt es auch nichts. Also dieses Thema Relevanz, wenn es aber eine relevante Nachricht ist, die vielleicht nicht personalisiert ist, würde ich eher reagieren als umgekehrt. Also insofern finde ich die Diskussion, ja, wir brauchen halt beides. Du brauchst immer ein gewisses Maß an Schlagzahl und ein gewisses Maß an Qualität, aber wenn du nicht relevant bist, dann können wir uns den ganzen Job eigentlich sparen.
Definitiv, ja. Und ob ich relevant bin und für wen, muss ich, das meinte ich ja mehr, ne, mit dem Herausfinden. Und dann, um dann auch, damit es zielführend ist, weil was du sagst, ist ja, wir müssen ja genau diesen, ich sag jetzt mal, Point finden, an dem wir die maximale Qualität bei der maximalen Quantität zum bestmöglichen Output oder dann auch
Genau.
generieren können. Und diesen Weg, den muss man finden. Ne? Da muss man sich auf verschiedenen Ebenen zu annähern und nur vielleicht, und da gibt es einige Komponenten, die da, wie gesagt, mit reinspielen.
Genau, und das am besten mit möglichst wenig Zeitaufwand, dass wir trotzdem noch irgendwie 50 neue Kunden am Tag in unsere Sequenz schieben können.
Ja, genau.
Ganz genau. Hervorragend. Sarah, vielen lieben Dank, dass du da warst. Mega coole Diskussion, viel mitgenommen, hat großen Spaß gemacht. Danke dir für die Insights.
Du sehr gern, Chris, und jederzeit wieder. Und ja, dann weiterhin an alle viel Erfolg und dass alle gut
Ja.
durch die Sommerzeit kommen, ne, nachdem wir da jetzt
Ja.
gerade so schön drüber gesprochen haben.
Das stimmt. Letzte Frage an dich. Wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen? Du hast schon gesagt, LinkedIn.
Genau, also LinkedIn ist wahrscheinlich immer der einfachste erste Weg, um Outreach zu haben. Wenn man in München ist, kann man sich natürlich immer gerne auch mal persönlich sehen. Ansonsten das ein oder andere Event versuche ich natürlich auch immer zu besuchen und würde mich dann natürlich freuen, wenn mich mit möglichst vielen Kollegen auch oder Kolleginnen vor allen Dingen auch auszutauschen.
Wunderbar. Dann danke dir, dass du da warst und für den spannenden Austausch. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt beim, ihr habt einen Cold Calling Day, habe ich gehört.
Wir haben heute einen Cold Calling Day, genau. Ich freue mich jetzt, da mal reinzuspringen und zu hören, wie die Lage ist.
Nice. Dann drücke ich euch die Daumen und wünsche euch viele Meetings. Und
danke dir.
Danke euch, dass ihr zugehört habt. Danke dir, dass du da warst. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
Danke. Ciao.
Das war GoTo Network. Lieben Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.